Wir haben einen Gast hier im Studio. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer von Cotonea hier ist. Herr Stelzer, hallo, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Morgen zusammen.
Bio-Baumwolle aus Bempflingen und das seit 1855, so kann man das ganz kurz zusammenfassen, aber wir lassen Sie uns die verschiedenen Bereiche mal auch dann nacheinander jetzt besprechen. Vielleicht wirklich was zur Geschichte. Sie sind Teil dieses Familienunternehmens, das seit mehr als 150 Jahren in der Region Baumwolle verarbeitet, ja?
Ja, das stimmt. Und ich habe mich dann entschieden während dem Studium, dass ich die Nachfolge von meinem Vater antrete und habe die Firma 1990 übernommen. Und es war dann klar, wenn man so etwas macht, 1990 war der Fall des Eisernen Vorhangs, da hat sich der Markt gleich zu meinem Start dramatisch verändert. Und das hat mich gleich gezwungen gehabt zu überlegen, was will ich eigentlich tun? Und mein Hauptinteresse intrinsisch war die Ökologie. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen, da zu experimentieren und die alten Geschäftsmodelle zu verlassen. Und à la longue hat sich das als richtig herausgestellt, weil sehr viele andere Unternehmen mussten den Markt verlassen in der immer härter werdenden Konkurrenzsituation mit Fernost. Aber die Ökologie hat an Bedeutung zugenommen und heute ist das in aller Munde.
Also vielleicht erst nochmal, was hat Sie dazu bewogen, überhaupt die Geschäftsführung oder den Betrieb zu übernehmen? Weil das ist ja sicher auch, da hat man Möglichkeiten und kann auch was anderes machen. Aber was war es bei Ihnen?
Ja, letztlich Verantwortungsbewusstsein für die Mitarbeiter, für die Familie, für die Gesellschafter.
Und dann, war damals schon Bio-Siegel und war Bio schon in aller Munde? Eigentlich noch nicht. Das war noch die Öko-Bewegung, da hat es gerade die Grünen gegeben, aber.
Richtig, also die erste Bio-Baumwolle weltweit zertifiziert wurde erst Anfang der 90er Jahre gemacht. Wir haben gleich am Anfang von meiner Berufstätigkeit versucht, unsere Fertigungskosten zu senken, indem wir unseren Betrieb von Bempflingen nach Tschechien verlagert haben. Das war ein erster Schritt, der uns Luft verschafft hat in dem plötzlich sehr stark gewordenen Wettbewerb nach dem Fall des Vorhangs. Und dann haben wir 1995 begonnen mit Biobaumwolle. Da habe ich Farmer kennengelernt von einer Kooperative, die Bioflächen hatten und habe sie gefragt, wärt ihr bereit, auch Baumwolle anzubauen? Dann haben sie gesagt, ja, und da sind die ersten 5 Tonnen entstanden, 95. Und an dem Faden haben wir dann weitergesponnen.
Und aber Verlagerung von Produktion ins Ausland war sicher auch nicht nur, wurde nicht nur mit Begeisterung aufgenommen. Hieß es nicht auch, Arbeitsplätze hier abzubauen?
Ja, wir mussten welche abbauen, aber wir haben dafür auch sehr viele erhalten können.
Also das war eine Sie notwendige Sache?
Ja.
Wer sonst, war das eine existenzielle Bedrohung?
Absolut, absolut. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt mit einem Geschäftsmodell Kostenführer in Westeuropa gearbeitet. Und das ist eigentlich höchst gefährdet, wenn billigere Hersteller an den Markt kommen. Und deswegen war das damals die einzig richtige Entscheidung und lebensnotwendig.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 1855, was wissen Sie über die Anfänge von der Firma, die damals ja noch nicht Cotonea hieß?
Ja, zunächst mal, wenn man zu der Zeit industriell tätig sein wollte, dann brauchte man Kraft. Und Kraft hieß damals Wasserkraft, weil Strom gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und man hat mit der Wasserkraft Maschinen mechanisch direkt angetrieben. Und es waren erste Schritte der Arbeitsteilung, der industriellen Herstellung in unserem Land. Ich weiß zum Beispiel, dass in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts hier zum Teil scharfe Hungersnot herrschte Und wenn man in den Ortschroniken der Dörfer rund übers Land, auch auf der Alp oder unten schaut, dann haben die zum Teil bis zu 30% der Menschen durch Emigration verloren. Es sei denn, es ist gelungen, in der Phase der Industrialisierung einen Industriebetrieb zu bekommen. Und die Dörfer konnten ihre Bevölkerung halten. Und wir waren auch ganz zu Beginn in der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion tätig, weil das einfach notwendig war, um auch die Leute mit zu unterstützen und zu ernähren.
Also es wurde parallel Baumwolle und verarbeitet und auch noch Landwirtschaft.
Landwirtschaft betrieben.
Und aber wie der Schritt in diese industrielle Produktion, wer ist quasi da Firmengründer und wie kam das da auch auf Baumwolle zu setzen?
Da bin ich natürlich von der Entscheidung weit weg und habe meine Interpretation der Vorgänge damals. Unsere Gründer waren Schweizer, die kamen aus dem Kanton Glarus. Der Kanton Glarus hat eine starke Wasserkraft durch die Lien. Und meine Vorfahren hatten dort keinen Raum mehr, weil die Wasserkraft war schon in den 20er Jahren vergeben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen woanders hingehen. Und im benachbarten Deutschland, im Württemberg, da war die Armut noch viel stärker verbreitet als damals in der Schweiz. Die war damals schon viel reicher. Und die haben dann gesucht, wo gibt es freie Wasserkraft, und dann war der Standort an der Erms, Bämpflingen, die Gelegenheit.
Und dann haben die da den Firmensitz gebaut, also auch eine Folge von Migration, von Emigration auch.
Sozusagen, ja.
Und aber Wirtschaftsflüchtlinge der anderen Art ein wenig.
Der umgekehrt jetzt.
Genau. Und dann wurde da der Firmensitz angelegt und die haben gleich von Anfang an aber auch auf Baumwolle gesetzt.
Ja.
Wo kam die daher?
Also ganz zu Beginn kam die Baumwolle aus Ägypten. Und die kam mit einem Schiff über Genua und dann über Fuhrwerke über den Gotthard. Kann man sich kaum vorstellen. Und dann so 20 Jahre später kam sie dann aus USA über Bremen, über Schiffe.
Baumwollverarbeitung damals, wie sah die aus? Was ist das für eine Technik? Was gehört da alles dazu?
Die textile Fertigungskette, wenn ich physisch ein Produkt machen will, ist im Prinzip ganz ähnlich wie damals. Man muss als erstes die Baumwolle, die aus Fasern besteht, reinigen. Die Fasern müssen gereinigt werden, damals wie heute. Dann muss man sie richten. Das gibt ein sogenanntes Vorgarn oder ein Band. Und dann wird es in mehreren Stufen verdünnt. Und dann am Ende gibt es ein Garn, das heißt, es sind dann nur noch wenige Fasern im Querschnitt, zum Beispiel 100 Fasern im Querschnitt, und das wird dann verzwirbelt, verdreht, sagt man, und dann hat man Garn. Und wenn man Garn hat, dann hat man mehrere Möglichkeiten, daraus eine Fläche zu machen. Die bekannteste Art, eine Fläche zu machen, ist Stricken. Das ist auch hier auf der Schwäbischen Alb sehr, sehr weit verbreitet. Wir haben hier auch die Strickmaschinenfirmen wie Stoll oder Karl Mayer oder Mayer und Key. Die machen Strickmaschinen. Unsere Vorfahren haben auf die Weberei gesetzt. Und das heißt, es sind Maschinen, wo man ein Kettfadensystem erst herstellen muss. Das geht auch mit zwei Schritten, um dann eine hohe Fadenzahl parallel in gleicher Länge auf den Baum aufzuwickeln. Und da kommt dann ein Schussfaden rein, der dann eingeschossen wird, daher der Name Schussfaden. Und wie die Ketten und der Schuss abgebunden ist, das macht dann die unterschiedlichen Gewebetypen. Das nennt man Bindung.
Was gibt es da für welche dann?
Also das bekannteste ist die sogenannte Leinwandbindung. Ein Faden unten, ein Faden oben, ein Faden unten, ein Faden oben, ganz regelmäßig. Oder dann gibt es Köperbindungen oder Atlasbindungen, oder da sagt man auch Satin dazu. Das sind weichere Gewebe. Da kann man sehr viele Eigenschaften damit produzieren, ob man dicke Faden nimmt, ob man mehr Faden nimmt oder weniger und wie fein das Ganze wird.
Aus demselben Grundprodukt?
Aus dem gleichen Grundmaterial.
Und was hat sich in Sachen maschineller Verarbeitung getan seither?
Ja, in der Zwischenzeit hat die Mechanisierung dann in Kombination mit Elektronik und Steuerung die mechanische Belastbarkeit der Fasern bis an die Grenze getrieben. Und man kann sagen, so die letzten 20 Jahre ist die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht mehr gestiegen, weil einfach das Material das nicht mehr mitmacht. Wenn man dann Kunstmaterialien wie Polyester verarbeitet, dann könnte man mit den Maschinen wieder schneller arbeiten, aber für Baumwolle ist da irgendwo eine gewisse Grenze erreicht.
Sie meinen jetzt, was Geschwindigkeit angeht, ja, der Verarbeitung?
Verarbeitungsgeschwindigkeit, Effizienz, Kilo oder Meter oder wie Sie es messen wollen pro Zeiteinheit.
Aber das hat sich verändert bis, was weiß ich, vor 20 Jahren oder so?
Bis 2000.
Da gab es Pi mal Daumen. Und was wurde da? Da wurde einfach die 1855 hat man so und so viel Kilo pro Stunde verarbeiten können. So, das ist so die Faustregel, oder?
Ja, und die Maschinen wurden auch breiter. Wir haben heute Maschinen, mit denen können wir problemlos 3 Meter breite Gewebe machen. Man könnte es auch noch breiter machen. Das war damals noch nicht so einfach möglich. Es sind unterschiedliche Schusseintragssysteme. Das war damals ein Schiffchen, wo der Schussfaden in der kleinen Spule innen drin hin und her bewegt wurde. Heute wird der Faden direkt über verschiedene, entweder über ein Projektil oder über Luft oder über einen Greifer direkt eingetragen. Und das ist natürlich schneller und weniger Masse zu bewegen. Und das sind dann die technologischen Vorteile oder Fortschritte, die sich seit damals ergeben haben.
Gibt es aber keine Querverbindung zur Rüstungsindustrie mit den Schussfäden, oder?
Nicht wirklich.
Und Projektilen, das sind ja Begriffe, die...
Das stimmt, aber das ist, heißt deswegen so, weil die werden über einen Torsionsstab sehr schnell, über einen Schlag sehr schnell beschleunigt und gehen dann auf einer Bahn über die Gewebebreite und nehmen den Faden mit und dann wird er eingelegt.
Was produzieren Sie alles in Bempflingen? Was haben Sie da?
Heute produzieren wir in Bempflingen nichts mehr. Ja, wir... Vielleicht fangen wir anders an. Ich denke, da ist der Punkt, dass wir überlegen müssen, was machen wir denn heute? Und wir haben dann ab 95 in mehreren Schritten begonnen, was Sinnvolles zu machen. Und zu überlegen, was ist was, was für die Gesellschaft wichtig und sinnvoll ist. Unser Ansatz ist ganz stark, einen Mehrwert zu schaffen für die Mitarbeiter, aber auch für die Gesellschaft und auch für die Gesellschaft her, also für alle Beteiligten. Und das war dann zunächst mal Bio. Aber wie kriegt man das hin, wenn man ein Betrieb ist, der zum Beispiel eine Weberei hat? Man hat immer Vorstufen und man hat nachgelagerte Stufen. Und wenn ich jetzt was konsequent und durchgängig richtig machen will, dann muss ich ja versuchen, dass ich alle Schritte in den Griff bekomme. Und deswegen haben wir 2003 dann gesagt, wir müssen uns eigene Anbaugebiete und Partner suchen, mit denen wir direkt arbeiten können, dass wir wissen, wo kommt das her. Und das war so der erste Schritt. Und wir haben das dann gefunden, zunächst mal in Kirgisistan und dann einige Jahre später, 2009, in Uganda. Und diese zwei Baumwollpartnerprojekte, da sind wir der Hauptkunde bis heute geblieben. Und wir kaufen direkt von den Farmern die Baumwolle. So, aber wir haben keine Spinnerei mehr. Und wir brauchen verschiedene Spinnereitechnologien. Und dann kam der nächste Punkt. Wir haben Partner gesucht, die die Spinnerei abdecken und dann die Partner gesucht, die das Färben von Garnen abdecken. Und so ist ein großes Netzwerk gewachsen, das hat heute, ich weiß es gar nicht exakt, um die 36 verschiedene Betriebe und Fertigungsstätten, die für uns zertifiziert sind, bio und fair. Und das, was unser Haus dann verlässt, die Fertigware, zum Beispiel Bettwäsche, Handtücher, Kindertextilien, die ist in unserer Hand und in unserer Regie mit unseren Einstellungen vom ersten Start vom Feld weg.
Sie haben quasi das Lieferkettengesetz schon vorher übererfüllt.
Ja. Vorweggenommen, genau.
Wie haben Sie diese ganzen Partnerfirmen gefunden? Aber das bedeutet ja auch, das wird dann viel durch die Welt geschickt, sozusagen, wenn das so.
Jein, also wenn man es vergleicht mit der allgemeinen Branche, deutlich weniger. Unsere Fertigungspartner sind alle irgendwo hier in Mitteleuropa. Und liegen auch, wenn man es so will, im Prinzip auf einer logischen Linie. Es gibt kleine Unsicherheiten da drin oder Ungenauigkeiten, aber im Prinzip ist es so. Also die Baumwolle kommt zum Beispiel von Uganda nach Mombasa in Kenia. Dann geht es aufs Schiff. Dann kommt es nach Südeuropa, Türkei oder Griechenland, also Thessaloniki oder Istanbul. Dann ist dort die Spinnerei und dann kommt es mit dem LKW nach Tschechien und dann kommt es mit dem LKW von Tschechien nach Deutschland zur Veredelung. Und das ist ein ökologisch und auch gesundheitlich für die Verbraucher ein total wichtiger Schritt, die Veredelung, weil da werden sehr viele Chemikalien eingesetzt, die zum Teil auch sehr belastend und schädlich sind. Da liegt ganz, ganz viel Know-how für ökologische Textilien. Und die Partner, die sind alle in Deutschland, wo man dann auch genau zugreift, wo man genau weiß, wie die arbeiten, was die machen, die wissen, was sie tun, wo man sich drauf verlassen kann. Und die sind hier in der Gegend. Also ein Partner ist in Müssingen, die Firma Keller, oder ein wichtiger Partner, der wichtigste, ist in Süßen, die Firma Weidmann. Und wenn das dann von Süßen nach Bempflingen transportiert wird, dann hat man nimmer die Weltreise.
Aber klar, Baumwolle kann man hier nicht anbauen und deswegen gibt es immer irgendwie einen entfernten Produktionsort. Wie haben Sie die gefunden in Kirgisistan und Usbekistan? Nee, in Uganda und Kirgisistan. Ne?
Das Geschäft ist ganz, ganz stark durch Menschen geprägt. Menschen, die durch dieselben Visionen und Ideen geleitet werden. Und man spürt relativ bald, ob man zusammen arbeiten kann, funktionieren kann oder nicht. Und jetzt, wie war das in Kirgisistan? Die Schweizerische Entwicklungshilfe, die hat auch eine Organisation, die die Entwicklungshilfe in der Realität umsetzt, so wie in Deutschland die GIZ. Die heißt in der Schweiz Helvetas. Und die haben geplant, eben dort in Zentralasien Biolandwirtschaft zu unterstützen mit Baumwolle. Warum dort? Das ist ein Tal, wo entwässert wird aus diesem Gebirge, was über 7000 Meter hohe Berge hat. Und dieser Fluss ist sehr, sehr lang und am Oberlauf des Flusses, wenn da gleich giftige Chemikalien in das Wasser kommen, dann leiden sehr viele Menschen, die im Unterlauf des Flusses liegen. Deswegen war die Idee, hier machen wir etwas. Und wenn man jetzt als Entwicklungshilfeorganisation kommt und sagt, wir machen hier was, dann brauchen die natürlich Partner, die dann auch die Rohstoffe übernehmen, die sich in der Branche auskennen, die mit Input und Rat das begleiten und unterstützen. Und wir kannten eben den Mitarbeiter in der Firma Helvetas oder in der Organisation Helvetas, der uns angesprochen hat, gesagt, das wäre doch was für euch. Ich suche hier jemanden, der da reingeht. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und das ging dann auf Vertrauen und das hat funktioniert.
Und war ein bisschen glückliche Fügung, Kontakte, Netzwerken auch?
Ja.
Aber inwiefern, wie arbeiten Sie jetzt konkret mit den BäuerInnen vor Ort dann zusammen? Wie schafft man es da eben auch eine faire Partnerschaft hinzukriegen? Für beide Seiten, nicht nur, dass Sie ein günstiges und sauberes Produkt kriegen.
Ja, also das ist eine große Herausforderung, weil das Ganze hat zwei Seiten. Auf der einen Seite wollen Farmer und natürlich einen fairen Preis und einen guten Preis haben, ganz logisch, und das zahlen wir auch, das sind wir bereit, wir zahlen da mehr wie andere. Auf der anderen Seite ist unser Ziel, dass wir auch einen guten Rohstoff kriegen. Und das erfordert von den Farmern wiederum, dass sie mitdenken. Und da mussten wir auch schon vieles einstecken und über viele Jahre mit Rückmeldung kommen und sagen, passt mal auf, woher kommt jetzt dieses und woher kommt das Phänomen? Und die haben es wirklich geschafft, viele Jahre jedes Mal ein anderes Problem zu produzieren. Und da muss man dann dranbleiben und dann lernt man sich kennen. Und die wissen dann genau, die sind zuverlässig, die kommen regelmäßig, wir haben den Verkauf, wir kriegen unsere Ware los, wir brauchen uns da keine Gedanken machen und die zahlen auch anständig. Und so baut sich Vertrauen auf und dann sind sie auch bereit, was zu tun.
Sie waren auch schon dort?
Ja, schon oft.
Was haben Sie da so erlebt, auch in den Begegnungen auch mit dann?
Total spannend. Also ich gehe gerne zu den Farmern und gehe in die verschiedenen Dörfer, habe mit vielen Farmergruppen dann immer Gespräche und frage und möchte ihre Probleme kennen, möchte wissen, was dort läuft. Und so eine Kleinigkeit, die ganz interessant ist, Bioanbau bedeutet auch mehr Handarbeit. Ganz konkret Dünger. Ich darf keinen Kunstdünger nehmen, sondern ich muss organischen Dünger nehmen. Also zum Beispiel von Kühen oder von Hühnern den mischt. Und das Ausbringen ist mehr Arbeit. Und da haben die mir vorgerechnet beim ersten Besuch, wir müssen so viel Zeit aufwenden, wir brauchen 5 Tage mehr pro Saison nur zum Düngen. Und dann im nächsten Dorf dasselbe Thema, im nächsten Dorf dasselbe Thema. Mir war es ganz anders. Hoffentlich bleiben die dabei. Und das war also richtig für mich eine Anfechtung. Und dann beim nächsten Besuch habe ich das Thema überhaupt nicht erwähnt. Es kam auch nicht auf. Und dann beim übernächsten Besuch habe ich gedacht, jetzt frage ich mal. Habe ich sie gefragt, wie ist denn das jetzt mit dem Düngen und so? Kriegt ihr das gut hin? Habt ihr euch da arrangiert? Da war die Antwort weit und breit, ja, das ist aber halb so wild, weil das muss man gar nicht mehr jedes Jahr, sondern das reicht und das ist wunderbar, also gar kein Problem mehr.
Also da hat es sogar einen Vorteil gehabt, weil der organische Dünger nachhaltiger ist als der Kunstdünger.
Natürlich. Und das ist ein Punkt, darüber sind Sie jetzt auch auf uns aufmerksam geworden. Wir haben da diese Pressemitteilung herausgegeben. Das ist ein Zusammenhang, der wurde uns jetzt erst richtig bewusst. Am Anfang, wo ich das ganze Geschäftsmodell der Firma auf Bio gesetzt habe, da war meine Angst, mein Druck, wird man in ein paar Jahren sagen, diese Biospinner, das hat keinen Wert. Mit Bio kann man die Welt nicht ernähren. Und heute weiß ich, es gibt keinen anderen Weg. Jetzt mal ganz frech ausgedrückt. Und warum ist das so? Wir haben gelernt, wenn der Boden gesund ist, ein gutes Bodenlebewesen da sind, wenn es Bakterien und Pilze, wenn das alles da ist, dann sorgen die dafür, dass die Mineralstoffe auch der Pflanze verfügbar sind. Und wenn die Pflanze gesund ist, dann gehen keine Schädlinge dran. Und je schlechter die Pflanze in der Gesundheit ist, desto eher wird sie von Schädlingen und Krankheiten befallen. So, und jetzt bin ich drauf gekommen, die FAO, das ist die Welternährungsorganisation bei der UNO, die hat einen sehr guten Weltdüngerbericht seit vielen, vielen Jahren und da kam der organische Dünger nicht vor. Den gibt es dort nicht. Und da ist mir dann ein Kreislauf bewusst geworden, den wir die letzten 50 Jahre durchlebt haben. Das fing an mit Kunstdünger. Man macht Dünger aus Erdgas, Haber-Bosch-Verfahren, Nitratdünger, das ist der wichtigste. Dann gibt es Kaliumdünger und Phosphordünger. Und bei Phosphor, da wissen wir ja schon lang, Phosphorvorräte weltweit sind begrenzt. Wenn man diese Kunstdünger ausbringt auf den Boden, dann schädigt das Bodenlebewesen. Der Boden wird so, dass die Pflanze nicht mehr so gesund ist. Dann beginnen Krankheiten und Schädlinge zu kommen. Und dann reagiert die industrielle Landwirtschaft darauf, dass sie Pestizide schafft, dass sie Herbizide schafft. Die wiederum machen wiederum das Bodenlebewesen, das Bodenleben schlechter. Und so geht es immer Kreislauf nach unten. Die nächste Stufe ist dann gentechnisch veränderte Organismen, dass die Nutzpflanzen, die man haben will, dass die diese Pestizide überstehen. Und da geht es immer weiter runter und die nächste Stufe, die jetzt entwickelt wird, wird Organismen, die noch viel gezielter gentechnische Veränderungen haben, aber das ist ein Kreislauf nach unten. Und man braucht immer mehr Input, um überhaupt noch was aus dem Boden rauszuholen.
Jetzt ist aber dieser organische Dünger auch nicht in dieser Menge verfügbar. Nicht überall gibt es eben den Misthaufen, der so da ist. Wie kriegen Sie organischen Dünger in der Fläche auch verbreitet, um das quasi auch von Einzelprojekten, wie Sie sie haben, auch auf eine große Skala zu kriegen?
Ja, also was wie gesagt, der Boden, wenn er gesund ist, braucht jetzt nicht jedes Jahr diesen hohen Kilogramm-Einsatz an Düngemitteln. Das ist die eine Antwort dazu. Und die zweite ist, wir arbeiten in beiden Ländern mit Kleinbauern. Die haben in Kirgisistan so im Schnitt 2 Hektar, in Uganda einen halben bis einen Hektar, manche auch ein bisschen größer. Das sind Durchschnittswerte und die arbeiten sehr viel manuell. Also auch die Fläche, die die schaffen, rein physisch, ist begrenzt. Und die haben dann auch alle ihre Tiere und ihre Hühner und so weiter. Und das ist dann einfach da. Das ist für die kein Problem. Mir ist nicht bekannt, dass die jetzt da irgendwas gekauft hätten. Es gibt einzelne Farmer, die sich dann auf Kompost zum Beispiel verlegen und die dann da einen Nebenerwerb dabei machen und dann Kompost produzieren für andere. Sowas gibt's.
Aber lässt sich das dann überhaupt gar nicht eigentlich übertragen auf eine industrielle landwirtschaftliche Produktion mit Tausenden von Hektar?
Das ist sehr herausfordernd. Das ist sehr herausfordernd und da sind noch viele Fragen offen. Und da habe ich in USA Farmer kennengelernt, die das tatsächlich schaffen. Und das ist, ja, wie soll man sagen, da ist sehr viel Wissen notwendig, sehr viel Exaktheit, sehr viel Beobachtung, sehr viel Sensorik, um den Boden zu verbessern Schritt für Schritt. Heute ist das große Schlagwort regenerative Landwirtschaft. Das ist ein Zurück zu einem fruchtbaren, gesunden Bodenzustand. Und es gibt Farmer, die diesen Weg gehen. Also in den USA haben das die ersten seit etwa 1990 gemacht. Und es gibt heute in den USA etwa 80 Bio-Baumwollbauern. Und die haben jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich kenne mehrere davon und wenn man mit denen redet, die haben sehr unterschiedliche, zum Teil sehr ausgefallene Dinge. Um bloß mal ein exotisches Beispiel zu nennen, ein Farmer, der nützt eine Fischzucht. Und das Wasser, wo die Fische drin leben, ist natürlich wiederum Dünger. Und so hat er mehrere Erwerbszweige, die er kombiniert klug. Und der hat gute Erträge. Der kann mit konventioneller Landwirtschaft mithalten. Aber der hat halt auch eine lange Entwicklung und Erfahrung und die müssen viele machen und das Know-how ist nicht da in der Breite. Und das ist ein Engpass. Aber für mich die Erkenntnis, ja, es funktioniert und auch ja, die Erträge sind besser wie bei konventioneller Landwirtschaft. Das ist in Kirgisistan jetzt heute so und in Uganda auch.
Und lässt sich es auch übertragen auf die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion wahrscheinlich auch?
Ja, natürlich.
Auch hier.
Ja, ja, klar, selbstverständlich. Und da ist ja noch viel wichtiger, dass keine Gifte drin sind, weil das der Mensch dann aufnimmt.
Dünger ist außerdem auch noch sehr energieintensiv, merkt man jetzt auch. Der Kunstdünger ist ja sehr viel teurer geworden jetzt in der Energiekrise, aber Baumwolle ist auch sehr wasserintensiv. Wie gehen Sie damit um, auch dass Baumwolle ja zum Teil in manchen Anbaugebieten zum Beispiel der Lebensmittelproduktion Wasser entzieht oder sie nicht mehr für andere Dinge dann das Wasser nicht mehr für anderes zur Verfügung steht. Wie ist das bei Ihnen?
Okay, da nehme ich Sie mal einen Gedankengang mit. Das wird heute einfach falsch betrachtet. Das Argument, dass Baumwolle böse ist, weil es Wasser braucht, das wurde ganz gezielt lanciert, um Baumwolle zu diskreditieren. Und als Beispiel immer der Aralsee. Was ist dort passiert? Man hat den Zufluss des Aralsees komplett abgeleitet und für landwirtschaftliche Produktion auf Felder geleitet. Dort hat dann natürlich auch Baumwolle gestanden und andere Dinge, aber dass ein See verlandet, wenn man ihm den Zufluss wegnimmt und das ist in einer heißen Gegend, das ist keine Überraschung. Das ist nicht der Baumwolle zuzuschreiben, sondern einem miserablen Wassermanagement. So, jetzt Baumwolle braucht Hitze. Baumwolle liebt trockene Gegenden. Baumwolle braucht nur am Anfang von der Vegetationsperiode so 10 Wochen lang Wasser. Danach kann das sehr trocken sein. Und deswegen kommt Baumwolle nicht hier auf der Alp. Da ist viel zu kalt. Keine Chance. Natürlich braucht Baumwolle wie alle Pflanzen, wenn sie wachsen, Wasser, aber relativ weniger wie andere. Und ich denke, es ist richtig, wenn man sich jetzt mal in einen Farmer versetzt, der in einem trockenen Gebiet sitzt. Der hat dort sein Land. Und jetzt nehmen wir mal nochmal an, es gibt dort ein gutes Wassermanagement. Also eine Überwachung, was haben wir im Winter für Wasservorräte bekommen? Was können wir nächstes Jahr für die Landwirtschaft zur Verfügung stellen, dass das beständig bleibt, nachhaltig bleibt? Und dann kriegt ein Farmer, zum Beispiel in den USA, gesagt, du hast so und so viel jetzt dieses Jahr auf deinen Flächen. Und dann fängt der Farmer an zu überlegen, so viel Wasser habe ich, was mache ich damit? Und wenn er wenig Wasser hat, dann macht er Baumwolle. Und wenn er mehr Wasser hat, dann macht er andere Feldfrüchte. Und er macht ja in der Regel auch eine Mischung. Aber das zeigt, dass Baumwolle, wenn wenig Wasser da ist, die bessere Wahl ist. Und deswegen ist Baumwolle nicht böse, weil es Wasser braucht, sondern eine Hilfe, weil es relativ weniger braucht wie andere Pflanzen.
Und so funktioniert es dann auch in den Anbaugebieten. Da gibt es keine Verdrängung oder so auch durch Baumwolle.
Dort, wo wir arbeiten, in Kirgisistan und Uganda, ist das Wasser kein Problem. In Kirgisistan gab es in den ganzen Jahren, jetzt fast 20 Jahre, wo wir da sind, jeden Winter die Niederschläge, die ausgereicht haben und der Grundwasserspiegel ist konstant, da gibt es kein Problem und die haben genug Wasser. Da ist auch der Vorteil, weil es dann im Sommer wenig regnet, passiert der Baumwolle nichts. In Uganda, das ist rein regenbewässert und da hatten wir die letzten Jahre eher zu viel Regen. Da ist die normale Saison so, dass es von April, Mai bis September regnet und dann sollte es eigentlich normalerweise trocken sein bis in Januar, Februar oder ja, da kommt eine kleine Regenzeit oder bis dann wieder April. Aber wir hatten jetzt mehrere Jahre in der Zeit, wo es zum Teil bis Dezember geregnet hat und es schadet an der Baumwolle.
Was passiert dann? Schimmelt sie? Oder?
Also wenn die Kapsel offen ist und die Fasern außen sind, dann wird sie grau und sie verliert Festigkeit. Und je nachdem, wie es läuft, wenn schon vorher zu wenig Hitze ist, dann fällt Festigkeit, dann wird sie nicht richtig reif. Baumwolle braucht die sogenannten Heat Units, also die Hitzeeinheiten.
Was macht man dann, wenn eine Ernte dann quasi mal so ein bisschen schwächer ausfällt? Kann man die dann überhaupt noch verwerten? Gibt es da Produkte, die man
eine der Herausforderungen kann? Mit denen wir arbeiten. Andere Textilbetriebe kaufen Baumwolle mit der und der Eigenschaft und Qualität und dafür zahlen sie dies und das. Wir müssen von unseren Bauern die Baumwolle abnehmen und wir haben dann auch mal eine schlechte Ernte dabei. Da ist dann für uns der Vorteil, wir haben sehr viel textiles Know-how und wir haben eine sehr große Bandbreite an Technologien und Produkten. Wir haben also zum Beispiel ein sehr feines Hemdengewebe mit super feiner Baumwolle, langer, fester Baumwolle. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Plüsch, wo die ganz feine Baumwolle gar nicht so ideal ist. Und deswegen teilen wir dann die Baumwolle zu den Verwendungszwecken zu, wo sie gut geeignet ist. Sodass wir immer sagen können, das Produkt ist aus der richtigen Baumwolle gemacht. Aber klar, unser Nachteil, den wir dann haben, ist, dass man mal Ernte vielleicht für 4-5 Jahre verarbeiten muss. Weil der Verkauf in dem Produkt, wo das sehr gut geeignet ist, einfach kleiner ist.
Kann sich ja auch verstärken, oder? Durch die Klimakrise, dass es öfter Missernten gibt? Oder schwer zu sagen?
Schwer zu sagen.
Dann anderes Thema, Zertifizierung. Wie stellen Sie sicher, dass in jeder Arbeitsschritt, in jeder Produktionsphase sozusagen die Bio- und aber auch die faire Behandlung der ArbeiterInnen gewährleistet wird?
Das ist eine schillernde Frage. Und auch da möchte ich, bevor ich zur direkten Antwort auf Ihre Frage komme, mit einem anderen Aspekt zunächst beginnen. Zertifizierungen ganz allgemein, nicht nur in unserer Branche, sollen irgendeine Eigenschaft oder ein Sachverhalt abbilden. Und man hat generell zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man sagt, jawohl, ich will das so machen und ich richte mich nach diesem oder jenem Label oder Zertifikat, da sind Richtlinien dahinter, die finde ich gut, die will ich erfüllen und dann ist das eine tolle Hilfe. Und dann gibt es die anderen, die sagen, am Markt wird das Zertifikat gefragt, ich guck mal, wo ich das besorge. Und das gibt's praktisch bei allen Zertifizierungen. Und unser Ziel ist immer, dass wir die Firmen finden, die bereit sind, den Weg zu gehen, den wir auch gehen wollen, nämlich ein richtig gutes Produkt machen. Und dann sind die Zertifikate und die Richtlinien total hilfreich. Und jetzt komme ich zur Antwort. Also wir haben den Bio-Aspekt und wir haben den Fair-Aspekt. Fangen wir mal mit dem Bio-Aspekt bei Textil an. Da muss man dann wieder zwei Schritte unterteilen. Da gibt es einmal den Landbau, also das, was auf dem Land passiert. Das ist ein IFOAM-Standard, der ist vorgeschrieben. Der ist in unserem Fall in Kirgisistan EU-Bio, kann man jetzt stehen, wie man will. Und in Uganda ist das Naturland, die dort das zertifizieren. Und dann kommt die textile Fertigung. Die beginnt schon dort im Ursprung mit der Trennung von der Faser vom Saatkorn und geht dann bis zur Endverkaufsverpackung mit Vorschriften durch. Und wir verwenden da den IFAN-Best-Standard. Und der IFAN-Best-Standard hat eine Philosophie, die uns da überzeugt. Und die Philosophie ist, dass alles, was in der Gefahr steht, schädlich zu sein, wollen wir nicht haben, schließen wir aus. Es ist ja üblich in der Gesellschaft so zu denken, wenn irgendetwas schädlich ist, dann wird es ausgeschlossen. Aber erwiesenermaßen schädlich. Und dann gibt es eine Phase, da ist das umstritten und der eine sagt dies und der andere sagt das. Beim IFAN Best ist da ein Richtlinienausschuss und der sagt, das könnte schädlich sein und das wollen wir nicht haben. Und wir arbeiten in diesem Richtlinienausschuss seit vielen, vielen Jahren mit. Wir kennen also die Entstehung und das Innenleben der Standards ganz genau. Und neben dem IVN Best Standard gibt es einen Standard, der ist weltweit üblich und der hat kleine Abstriche davon. Der hat dieselbe Grundphilosophie, die einwandfrei ist, erlaubt aber gewisse Dinge, um eine breitere Möglichkeit zu haben, verschiedene Produkte zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich Türkis haben will, dann brauche ich einfach Kupfer. Kupfer ist jetzt nicht schädlich, deswegen wird er in dem GOTS, das ist dieser kleinere Standard, erlaubt. Oder für den Griff, dass es schön weich ist, wenn man es kauft, sind Silikonausrüstungen erlaubt. Oder wenn man ein Businesshemd haben will oder ein T-Shirt, dann muss das einen optischen Aufheller haben, sonst sieht es einfach nicht so weiß aus, wie das der Kunde fordert. Dann sind gewisse optische Aufheller erlaubt. Und so gibt es eine ganze Menge Dinge, die dieser Standard erlaubt, alles ganz gezielt und überlegt und sagt, damit kann man es dann immer noch GOTS zertifizieren.
Wo sind denn die größten Gefahren der Schädlichkeit? Schon beim Färben, würde ich mal sagen. Ja. Wo noch?
Also ganz klar, in meiner Sicht eines der übelsten Mittel ist Glyphosat auf dem Land. Das ist wasserlöslich und das ist antibiotisch wirksam. Und wenn man das in sich aufnimmt, ist das ein großes Unglück. Das ist eine schädliche Sache. Glücklicherweise, Baumwolltextilien isst man nicht. Also da sind die Herausforderungen eher bei der Färbung,
ja, sie sind oder direkt, bei der Ausrüstung. Direkt auf der Haut ist ja auch, kann ja manchmal schlimmer sein als Essen sogar. Ja.
Und man kann sagen, über einen dicken Daumen, die billigen Ausrüstungen sind giftiger wie die teureren. Das ist so eine Regel, die leider ganz häufig stimmt.
Mit den Zertifizierungen und Ziegeln, Sie haben gesagt, man kann da ja auch Dinge umgehen oder sich eben, ne, was auch ein unlauterer Wettbewerb in Anführungszeichen vielleicht besteht da ein bisschen. Und auch das Stichwort Greenwashing ist da ja dann mit dabei. Wie beobachten Sie das bei Konkurrenz oder am Markt?
Der Kunde kann nicht sagen, ich schaue auf das Label und dann bin ich im sicheren Bereich. Das war auch der Sinn der Einführung, die ich zu dem Thema gesagt habe. Sondern man muss schauen, wie tickt die Firma dahinter? Will die das erfüllen? Ist das ihr Statement? Oder will die nur das Label anbieten? Das ist ein Unterschied. Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass in Indien mit einem Zertifikat 20.000 Tonnen konventioneller Baumwolle gentechnisch verändert ins Biosystem transferiert wurde. Das hat natürlich einen Aufschrei gegeben. Aber das ist schon lange so. Wir wissen das. Ganz viel angebliche Biobaumwolle ist keine Biobaumwolle. Und wie es mit der Verarbeitung ist, ist so ähnlich. Und die vielen, vielen Betriebe in Asien, die können ja eigentlich nichts gewinnen und nichts verlieren. Die wollen Geld verdienen und machen so günstig wie möglich. Und welche Marke, die hier Textilien in den Verkehr bringt, macht sich die Mühe zu prüfen, ob das auch stimmt, was ich verkauft bekommen habe. Und genau da liegt dann der Unterschied. Und ich sage gar nicht, dass da bewusst Greenwashing betrieben wird. Da gibt es viele, viele Labels, die wollen ganz toll arbeiten, aber die machen sich nicht die Mühe, weil es teuer und aufwendig ist, ihre Ware zu prüfen oder ihre Vorlieferanten zu prüfen. Die sagen, ich kriege den fertigen Stoff da und daher. Das ist der Standardzustand in unserer Branche. Und was davor passiert ist, wissen die einfach nicht. Und sie kriegen es auch nicht gesagt.
Und Sie wissen es in jedem einzelnen Produktionsschritt?
Wir wissen es in jedem Produktionsschritt. Wir kennen alle Betriebe persönlich vom Augenschein.
Eher andersrum ist es so, Sie produzieren ja Stoffe für andere Firmen und Marken. Weiß man es da? Können die das dann auch noch so?
Also Sie wissen es. Wir verkaufen das als Service, dass die Leute sicher sein können in dem Stoff, der ist entsprechend dieser Richtlinien, der stimmt, der ist in Ordnung.
Und die vertrauen Ihnen und glauben das und können das dementsprechend dann auch marketingmäßig auch einsetzen. Wird dann wahrscheinlich auch getan, oder? Welche Produkte haben Sie jetzt nochmal selber, also die Sie auch produzieren? Sie haben es ansatzweise mal gesagt.
Also Schlafen, Bad und Kind-Baby.
Das ist die Palette.
Das ist die Palette, ja. Kind-Baby, weil das ist was, wo Schadstoffe besonders stören. Und bei Schlafen, da haben wir uns gesagt, wenn man 8 Stunden oder 7 Stunden in einer Textilie isst, dann ist das auch wichtig. Und das wird häufig zusammen mit Bad verkauft. Dann haben wir das dann später dazu genommen.
Wie sieht es preislich aus im Vergleich zu konventionellen? Sie haben gesagt, ja, Billigware ist ein Anzeichen für Schädlichkeit auch. Ja. Aber natürlich können sich nicht alle Leute das leisten.
Das ist richtig. Meine Oma hat manchmal gesagt, wir sind zu arm, um billig zu kaufen. Der Vergleich eines Produkts konventionell billigst hergestellt mit dem gleichen Produkt aus ökologischem Anbau gibt nicht wirklich großen Sinn. Also bis 2020 war Biobaumwolle de facto nur 3-5% teurer, weil die Zertifikate, die hat man bekommen und der Markt hat es dann, weil die falsche Baumwolle, die war so stark im Markt, dass das sich so eingestellt hat. Ich habe außer Bio und Fair noch einen weiteren Aspekt, nämlich die textiltechnische Qualität. Baumwolle hat zum Beispiel unterschiedlich lange Fasern. Ich habe ganz kurze Fasern, ich habe lange Fasern. Es gibt dann so einen sogenannten Faserbart, der konisch aussieht, also lange bis zu kurze Fasern. Und jetzt spielt es natürlich eine ganz große Rolle für die Qualität von dem Produkt. Nehme ich jetzt da nichts raus, ich verwende ich alle Fasern oder sage ich, ich nehme da 10% kürzeste, 20% kürzeste. Wir nehmen über 30% der kürzesten Fasern raus. Und das gibt ein völlig anderes Textil. Das lässt sich nicht bloß 5-mal waschen, wie so ein Billigtextil. Das kriegt dann Löcher. Sondern unseres lässt sich 50-mal waschen oder 100-mal.
Aber produziert man damit dann nicht auch Ausschuss? Was macht man dann mit den aussortierten, kürzesten Fasern?
Ja, die gehen in andere Verwendungszwecke. Also so der Klassiker ist zum Beispiel Papier für Geldscheine. Da geht solche Baumwolle rein.
Nochmal zum Schluss würde ich gerne auf das Stichwort Mehrwert eingehen, das Sie am Anfang auch erwähnt haben. Wo sehen Sie den größten Mehrwert auch fürs Gemeinwohl vielleicht? Ne? Wenn Sie da wirklich nicht nur für die gesamte Gesellschaft, die in ihrer Form der Produktionsart auch liegt.
Am Anfang meiner Berufslaufbahn hätte ich gesagt, das ökologische Sauberhalten unserer Umwelt und Bewahren unserer Umwelt. Wenn ich so die letzten Jahre angucke, würde ich heute fast noch mehr sagen, dass der wertschätzende Umgang mit den Menschen, die ihr Geld verdienen müssen, die ihre Lebensgrundlage schaffen müssen, darin, dass sie uns Produkte herstellen, dass sie uns helfen, müssen wir dasselbe zurückgeben, dass die Arbeitsteilung wirklich für alle zum Gewinn, zum Vorteil wird. Das ist für mich, denke ich, heute der wichtigste Aspekt, den ich da in der beruflichen Tätigkeit mit dieser Marke sehe.
Vielen Dank, Herr Stelzer, für diese offenen Worte und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank für Ihre guten Fragen. Sie haben vieles Gute erreicht. Und ja, wenn jemand zu uns nach Bempflingen kommt, dann freuen wir uns und sind gerne bereit, auch weitere Auskünfte zu geben.